With CarGurus Discover, you can skip the filters and describe what you're looking for in your own words. Simply type what you want, and CarGurus Discover instantly surfaces real listings that match your exact needs. It's no wonder CarGurus is the number one most visited car shopping site, according to SimilarWeb's estimated traffic data. Buy or sell your next car today with CarGurus at CarGurus.com. Go to CarGurus.com to make sure your big deal is the best deal. That's CarGurus.com. CarGurus.com.
Ohrjubel,
der Podcast rund um Bundesliga und Kickbase.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Ohrjubel. Letzte Woche kam die erste Folge raus und unsere Vorstellungsfolge. Und Isam, wir haben einige gute Rückmeldungen bekommen, kann man schon sagen, oder?
Auf jeden Fall, so will ich das auch sagen.
Ja, also uns hat die erste Folge aufzunehmen sehr Spaß gemacht. Wir haben dort besprochen Transfergerüchte und schon Transfers rund um Leverkusen und Bayern, also die beiden Top-Teams der Bundesliga. Und diese Woche wollen wir uns um die vier Teams, die danach kommen, kümmern. Frankfurt, Dortmund, Freiburg und Mainz. Und einfach mal so ein bisschen durchsprechen, was sich in der Transferwelt rund um diese Vereine so getan hat. Ansonsten, wir haben zwar gute Rückmeldungen schon zur Folge bekommen, aber schaut auf jeden Fall gerne auf Instagram. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch einen TikTok-Kanal,
der auch Ohrjubel heißt.
Genau, also dort jeweils beides einfach auch Ohrjubel, wie der Podcast eben heißt. Dort posten wir ab und zu Reels, Zusammenschnitte von irgendwelchen bestimmten Themen, die wir besprochen haben, die wir ganz interessant fanden. Ja, freuen wir uns, wenn ihr auch dort vorbeischaut, da könnt ihr uns ein Feedback geben. Ansonsten, Isam, habe ich dir deine wöchentliche Bundesliga-Quizfrage
gemacht. Yes, darauf freue ich mich auf jeden Fall.
Sehr gut. Letzte Woche, kannst du dich noch erinnern, was die Frage letzte Woche war?
Das Eigentor aus der größten Entfernung.
Der Bundesliga-Geschichte, ja? Richtig. Weißt du noch, was die richtige Antwort war?
40 Meter war die richtige Antwort.
Richtig, ne? Christoph, ja. Kramer 2014 mit Gladbach. Du hast die Frage zwar nicht richtig beantwortet, aber du hast jetzt die Chance, dich als Fußballwissender zu beweisen erneut. Und zwar, die Frage lautet, welcher dieser Vereine war nicht in der ersten Bundesliga-Saison 1963 in der Bundesliga? Ja? Also drei von den nächsten vier waren dort und einer nicht. Die Vereine sind Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München und 1860 München.
Also Hamburg, glaube ich, safe. Bayern auch. Ich würde zwischen Frankfurt und 1860 München schwanken. Also ich glaube, 1860 München wäre so die Antwort, wo man das am meisten denkt. Aber ich habe irgendwie bei eher das Gefühl, dass es Frankfurt ist. Also ich sag Frankfurt.
Isam, du bist 0 von 2 tatsächlich. Nein. Der FC Bayern München.
Nein,
der
wirklich.
Der FC Bayern München war nicht in der ersten Liga-Saison.
Ich dachte, sie wären Gründungsverein gewesen.
Waren sie nicht? Ich habe nochmal genau nachgeguckt, weil ich mich auch gewundert habe. 1860 München war in der ersten Liga, in der ersten Saison. Bayern nicht, ist dann aufgestiegen, ich glaube ein oder zwei Jahre später. Und ist seitdem Rekordmeister.
Das ist natürlich kein gutes Licht für mich als Bayern-Fan, was ich das nicht wusste, aber...
Und auch für uns als Podcast, was vermitteln wir den Leuten 0 von 2 Christian Griechkamp, oder? Egal, nächste Woche hast du eine neue Chance. Wenn du 3 nicht richtig beantwortet hast, drehen wir das Ganze, du stellst mir die Fragen. Dann versuche ich uns ein bisschen Positives rauszuholen. Nee, Quatsch. Isam, wir wollen heute die vier Teams besprechen, die in der Tabelle nach Bayern und München, Bayern und München ist crazy, nach Leverkusen und München kommen. Und zwar beginnen wir damit mit...
Frankfurt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Frankfurt machen wird diesen Sommer. Die haben natürlich mit die besten Spieler verloren oder werden die besten Spieler verlieren. Und ich, für mich war auch es sehr überraschend, dass Frankfurt dritter Platz geworden ist am Ende der Saison.
100%.
Würdest du auch sagen?
Ja, ich finde Frankfurt ist immer so ein Team, was... Man hat das so als Top-Team im Kopf in der Bundesliga, 100%. Aber irgendwie ist es nie so richtig komplett mit oben dabei, ja. So gefühlt.
Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir fangen einfach strukturiert von der Torwartposition an. Mhm. Da haben wir ja Kevin Trapp, Kauas Santos und Jens Gahl als Nummer 3 Keeper. Mhm. Und ich würde grundsätzlich sagen, man kann mit den dreien auch in die nächste Saison reingehen.
Ja,
würde ich sagen. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viel zu diskutieren. Kauas Santos ist aktuell noch verletzt,
wie
ich
sehe. Der hat den Kreuzband gerissen, oder?
Ja, der hatte sich leider das Kreuzband gerissen. Aber Kevin Trapp sollte das bis dahin auch den Kasten sicher sauber halten.
Ja.
Also das sollte schon passen.
Also ich finde es cool, dass die Kauas Santos da haben. Ich muss sagen, er hat ja jetzt auch echt Spiele letzte Saison übernommen, wo er super gespielt hat.
Mhm.
Und ich finde, dass er mindestens eine super Zukunft für Frankfurt ist, wenn nicht sogar für ein anderes Top-Team, weil ich finde, er hat es richtig gut gemacht.
Auf jeden Fall. Und er ist ja auch noch sehr jung, denn er ist 22 Jahre alt.
Weißt du, wie alt Kevin Trapp ist?
Kevin Trapp ist auf jeden Fall 34 Jahre alt, sehe ich hier
34. gerade. 34, ich weiß nicht. Also er ist schon also relativ, obwohl geht noch, wa?
Ein paar Saisons kann er eigentlich noch machen.
Ja. Ich bin gespannt, weil Kaushand hat mich echt überzeugt und Trapp hat so Leistungen, wo ich manchmal denke, joa,
ja,
wenn die jetzt weiter wirklich so ein Champions-League-Team sind, dann kann man da schon mal drüber nachdenken, ob man da nochmal upgraden will.
Hm. Ja. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter
ja,
zur IV.
Mhm.
Da haben wir Arthur Theate, Robin Koch, Tuta, Collins und Amanda, der eigentlich keine große Rolle gespielt hatte jetzt letzte Saison.
Gefühlt der einzige Youngster, der nicht so ein Breakout-Jahr ja, bei Frankfurt hatte.
Ja, zu den anderen kommen wir natürlich noch.
Ja.
Collins hat schon ordentlich Spielzeit bekommen, dadurch, dass auch ab und zu der eine oder andere verletzt war. Und die anderen, also ich fand Theate war ein super Transfer für die Saison bei Frankfurt. Also er hat sich super bewiesen. Für mich auch einer der besten bei Frankfurt gewesen letzte Saison.
Ja. Ist ein Kämpfer. Ja. Der kam aber nicht zu Saisonbeginn, oder? Kam in der Winterpause, oder?
Ich glaube, der war, nein, der kam schon zu Beginn
okay.
der Saison.
Ja, ja. Kopf. Na gut. Ja, super, hat es gut gemacht.
Und Robin Koch sowieso, Nationalspieler auch, mhm. auch Abwehrchef bei Frankfurt, wird auch wahrscheinlich gesetzt sein. Und Tuta, der auch eigentlich, wenn Frankfurt vor allem die Dreierkette bzw. Fünferkette spielt, auch gesetzt ist.
Ja. Also das Ding ist, ich habe viel mitbekommen, zu den Transfergerüchten kommst du ja gleich noch, dass Tuta vielleicht wechselt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Du hast da ein bisschen mehr...
Das habe ich auch mitbekommen, vor allem aber jetzt in der also in der vergangenen Winterpause. Jetzt aktuell hat sich jetzt wieder mehr befestigt, weil er ein bisschen mehr gespielt hat. Also da sind die Gerüchte ein bisschen wieder abgeklungen. Also ich denke mal, ich gehe jetzt davon aus, dass er bleiben wird. Frankfurt hat jetzt noch einen Leihrückkehrer gekriegt mit Smolovic. Der hat bei Lanz gespielt. Oder wie Lanz? In der österreichischen Liga. Die sind dort Meister geworden. Er hat 33 Spiele gespielt und hat 3 Tore eine Vorlage gemacht. Also er hat da auf jeden Fall, er war spannender Spieler.
Ist es ein klassischer IV?
Es ist ein klassischer IV, ja.
Okay,
ja, also das ist auch die Frage. Da hat man vielleicht nochmal einen mehr. Und wenn man Champions League spielt, kann man den eigentlich auch gut gebrauchen, so mäßig.
Ja, es ist halt die Frage, ob man die Fünferkette weiter spielen will. Kann mir auch vorstellen, weil du kommst ja auch auf die Außenverteidiger jetzt vielleicht.
Ja.
Dort haben wir einmal Christensen.
Christensen. Soll ich direkt auf ihn weiterspringen? Also RV, haben wir Christensen. Den hatten sie ja erst nur geliehen von Leeds United. Und jetzt wurde er fest verpflichtet für 6 Millionen. Das ist gar nichts für einen Spieler wie Ayn. Er war wirklich so wichtig für Frankfurt. Er hat so gut gespielt. Also 6 Millionen war wirklich ein Schnapper für ihn.
Ja.
Und er ist auch festgesetzt auf RV. Dahinter haben wir halt den alten Routinier Timothy Chandler.
Der hat nochmal einen neuen Vertrag.
Ja. Ich glaube, der kommt halt gut bei das Team an. Ich glaube, das ist so wie der Sven Ulreich bei Bayern.
So einfach so ein bisschen für die Kabine.
Ja, so Stimmung und so. Und ja. kommt halt, kann sich gut mit den Vereinen identifizieren. Also RV ist auch super.
Der spielt, ich dachte, der ist ein IV. Ah, okay.
Nee, er ist RV.
Und Collins kann, glaube ich, auch gefühlt rechts, links, überall.
Ja, so Collins kann auch gefühlt überall spielen. Tuta hat sogar auch ab und zu Rechtsverteidiger gespielt, also das passt da auch.
Ja.
Und nun kommen wir zum Linksverteidiger, der eine absolute Breakout-Season hatte in der Bundesliga. Weißt du, von wem die Rede ist?
Links, wer hat dann immer links gespielt?
Nathaniel Brown. Ja, klar. Er war super.
Ja.
Also es hat mich auch so überrascht, dass er so gut ankam direkt bei Frankfurt und direkt Stammspieler wurde und er hat auch richtig gut gespielt.
Ja, ich meine, der ist ja oft so als Schienenspieler fast eingesetzt gewesen.
Ja.
Nochmal kurz zu Christensen. Wir hatten ja letztens einmal besprochen, so was ist unsere Bundesliga-Elf des Jahres sozusagen. Also hatten wir im Privaten besprochen und da waren wir uns beide einig, Christensen eigentlich mit der beste Rechtsverteidiger der Liga gewesen.
Fand ich
unglaubliche Saison, also sollte sicher gesetzt sein. Und Brown, ja, auch ein super junges Talent. Weißt du, wie alt er ist? Ist auch knapp 20 oder so höchstens
wahrscheinlich. Der ist jetzt auch sehr jung noch, der ist 22 Jahre alt.
Ach, okay, ja gut.
Okay, aber ist trotzdem noch sehr jung und er hat auch viel vor sich.
Ja. Ja, ich bin gespannt, ob sie jetzt die Vierer- oder Fünferkette spielen werden.
Ich denke mal, sie werden jetzt die Formation zumindest defensiv nicht ändern. Offensiv kommen wir nochmal dazu. Mhm. Da wird auf jeden Fall noch einiges getan. Oder muss noch einiges getan werden.
Ja.
Zum Beispiel Theater kann ja auch LV, aber der wird eher IV gesetzt sein.
Mhm.
Und da haben sie noch Nils Nkunku, der ist wahrscheinlich Nummer 2 Backup.
Aber falls der falls er bleibt,
der hat fast gar nicht gespielt. Der hat fast gar nicht gespielt letzte Saison. Also mal gucken, ob er überhaupt bleiben will.
Mhm.
Aber eigentlich ist Torwart und Abwehr gut besetzt. Und wenn sich da nichts verändert, dann kann man eigentlich damit auch in die nächste Saison gehen.
Ja, ich meine, klar, du hast jetzt mit der Champions League eine große Doppelbelastung.
Hm.
Das heißt, man muss schauen, sollte zum Beispiel ein Tuta gehen oder, keine Ahnung, bräuchte man vielleicht links noch einen Backup, wenn Nils Nkunku geht. Aber an sich, die Startelf, hast du recht. Also Christensen, Koch, Theat und Braun, vielleicht ein Tuta, wenn man eine Fünferkette spielt, noch rein. Schon stark.
Also... Ich muss noch mal erwähnen, die haben noch 2 neue Leihrückkehrer bekommen, aber mit denen wird beiden nicht geplant, nämlich Elias Baum der kam von Elversberg. Und Aurelio Buta, vielleicht erinnerst du dich an ihn noch, der war vor 2 Saisons bei Frankfurt, wurde dann verliehen nach Stadt Reims, französisch war ein erste Liga Rennen, ja. Aber mit ihm ist auch nicht mehr geplant und da haben die halt jetzt Christensen und Chandler. Also da sind sie eigentlich gut aufgestellt. Von mir aus, also wenn du nichts mehr zur Abwehr hinzuzufügen hast, können wir direkt weitergehen ins Mittelfeld, ins zentrale Mittelfeld würde ich sogar sagen. Da haben wir einmal Elias Skiri, Hugo Larsson, Oskar Højlund und Dahoud zum Beispiel. Die haben letzte Saison gespielt, die 4. Und was sagst du zum Beispiel, wie siehst du dieses Mittelfeld, dieses zentrale Mittelfeld? Glaubst du, das passt so oder sollten die sich da noch Ersatz holen?
Das Ding ist, ich habe da so Schwierigkeiten, weil ich habe so immer das Gefühl, dass Skiri und Larsson, die haben richtig gute Spiele, aber ich finde, die sind auch manchmal komplett unsichtbar. Ja. Ich finde es bei Skiri vor allem so schwer einzuschätzen, als er noch bei Köln war, fand ich, der war eine absolute Kante, der hat eine super Arbeit geleistet. Jetzt ist er bei Frankfurt, fand ich letzte Saison auch nicht wirklich überragend und deswegen ist er auch öfter mal rausrotiert. Ich glaube halt eben da mal für entweder wurde die Formation geändert und es kam Uso noch mehr offensiv rein oder keine Ahnung, Götze, der mal auf der Bank saß, ist da wieder reingekommen oder eben wie du sagst, ein Højlund oder auch ein Dahoud. Also ich finde Skiri, boah, ich weiß nicht, der ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, ein bisschen älter.
Er ist 30 Jahre alt, ja.
Ich finde den nicht mehr so Bombe. Also ich finde den jetzt nicht mehr super für ein Champions-League-Team als festen Starter unbedingt.
Also ich sehe ihn auch nicht, ehrlich gesagt, in der Champions League als Startelf-Spieler. Also da sehe ich ihn nicht. Er hat halt keinen super hohen Marktwert mit 7,5 Millionen, aber man könnte sich da theoretisch einen Ersatz holen. Die haben übrigens einen Leihrückkehr, Paxton Aronson. Der hat bei Utrecht gespielt und die wurden Vierter in der niederländischen Liga. Ja, ist ein Ami. Und er hat sogar sehr viele Spiele gemacht, 38 Spiele. Hat dann 9 Tore, 6 Vorlagen gemacht. Ist eher so 8er bis 10er, also ZM bis ZOM. Also hat ganz gute Stats gemacht. Der wird wahrscheinlich auch bleiben. Mal gucken, wie das da so geplant ist. Und Larsson ist erst 20 Jahre alt und hat einen Marktwert für 40 Millionen.
Der Typ, also ich verstehe den Hype. Er macht's gut. Er ist einfach jemand, er spielt so, als wäre er schon ewig im Business, obwohl er 20 ist. Also ich finde, er strahlt Sicherheit aus. Hat auch offensiv Qualitäten. Ich finde, er ist manchmal auch ein bisschen, wie ich es gerade bei Skiri gesagt habe, so ein bisschen zu unscheinbar. Aber vielleicht musst du das auf der Rolle in Frankfurt auch eher sein, weil das ist ja auch wirklich teilweise eine sehr große Umschaltmannschaft und die ZMs sind eher dafür da, so ein bisschen abzusichern wahrscheinlich.
Ja, richtig. Mhm. Und also würdest du die beiden, also wirst du Larsson auf jeden Fall behalten, trotz seines Rundenmarkers? Wen die sich holen würden? Auf der Position leider aktuell noch nicht. Also okay. Ich denke mal, sie werden mit dem Mittelfeld, was so ist, weiterplanen.
Ja, dann musst du wahrscheinlich erstmal so reingehen. Also Larsson finde ich eine super Besetzung, habe ich kein Problem mit. Skiri weiß ich nicht. Vielleicht würde ich da sogar eher ab und zu einen Højlund drin sehen.
Also Larsson hatte kleine Gerüchte zu Real Madrid, aber ich gehe davon nicht aus, dass er jetzt zu Real wechseln wird, da sie auf der Position eigentlich auch den einen oder anderen Spieler schon haben mäßig. Also,
sehe ich auch nicht. Ja. Gefühlt wird jeder Spieler in der Transferphase aus irgendwie manchmal mit Real Madrid so, der so ein bisschen gut gespielt hat, immer, ja, vielleicht Real oder Barca. Ne.
Okay, dann wollen wir dann direkt zur Offensive kommen. Da wird es auch schon ein bisschen spannend, weil das, finde ich, ist auch eine der Schwächen, nämlich die Flügel oder die Zehnerposition da bei Frankfurt. Da gibt es auch einige Spieler, die sie haben, mit Mbimbe, der absolut gar keine Rolle gespielt hatte.
Hat er Minuten bekommen überhaupt letzte Saison?
Er hatte ganz wenig Minuten bekommen, ganz, ganz wenig. Also ihn haben wir da, der wird auch wahrscheinlich den Verein verlassen. Da haben wir Chan Usun, der hatte einige gute Spiele, einige ja so durchschnittliche Spiele, hat auch nicht super viel Spielzeit bekommen, aber wenn er gespielt hat, finde ich, hat er es ordentlich gemacht.
Ja, also ich finde Chan Usun, der ist auch noch sehr jung, glaube ich. Ich finde es super cool, dass Frankfurt so viele junge Talente hat.
Finde ich auch super.
Das funktioniert ja meistens auch. Was wir bei Brown gesehen haben, was wir jetzt bei Usun gesehen haben, bei der Offensive gibt es auch noch den einen oder anderen, bei Collins auch. Ja, aber Usun, also ist für mich noch keiner, der jetzt fester Zehner bei Frankfurt
ist. Ich auch so, aber ich würde ihn auf jeden Fall halten, wenn er eigentlich sich noch steigern würde wie letzte Saison, dann macht das eigentlich schon sehr gut. Ja. Also finde ich, passt. Dann gibt es noch Chaibi. Der hat auch, finde ich, der spielt auch eher schwankend, ist auch aber erst noch sehr jung mit 22 Jahren.
Ah, der ist auch so jung?
Ja.
Krass, ich finde, das kommt gar nicht so rüber. Ich habe das Gefühl, der ist schon ewig in der Liga.
Ja, er spielt auch gefühlt ewig schon bei Frankfurt. Und dann haben wir noch natürlich Mario Götze, unseren WM-Helden. Der ist 33, hatte auch schwankende Leistungen. Also ich bin ehrlich, ich bin von Mario Götze nicht überzeugt bei Frankfurt.
Also ich finde, Topmöller hat ja immer gesagt, dass er super wichtig ist für die Mannschaft. Götze brauchen wir, weil er die Mannschaft anführt, weil er in der Kabine wichtig ist, weil er ein richtiger Kapitän ist. Er weiß, wie Fußball funktioniert, das glaube ich ihm auch. Aber wenn man Mario Götze mittlerweile auf dem Platz sieht, natürlich, man sieht, der hat Fußball-Knowledge, der weiß, was auf dem Platz passiert, aber eine richtige Gefahr ist er nicht. Und das, dass er 2014 für uns getan hat im Finale, ist natürlich Wahnsinn. Und teilweise seine Zeit bei Bayern oder Dortmund, aber bei Frankfurt, vielleicht ist er mittlerweile sogar eher ein Bankspieler.
Ja, sehe ich auch so. Also ich sehe da eher so einen anderen neuen Spieler, der nochmal da ein bisschen mehr Frische reinbringt.
Vielleicht löst Götze Timothy Chandler dann nächstes Jahr als Maskottchen sozusagen.
Auf jeden Fall. Wir haben aber noch weitere Flügelspieler, nämlich Bahoya. Oder der auch im Stürmer spielen kann. Der, finde ich, hat es vor allem in der zweiten Hälfte super gemacht. Also der kam da auch gut in Fahrt mäßig.
Ja.
Also mit dem will ich auf jeden Fall weiter planen. Und Frankfurt, da gab es jetzt auch keine Berichte, dass er irgendwie den Verein verlassen sollte. Und man hat noch Ansgar Knauf, der, finde ich, auch so schwankend ist nur. Er hat einige gute Spiele, einige Spiele, wo er sehr unsichtbar ist. Und einige Spiele, wo er auch einfach nur auf der Bank sitzt oder gar nichts macht.
Ja, trifft es perfekt für mich. Ja. Ansgar Knauf entweder richtig stark, Doppelpack, Assist,
ja,
perfekte genau. Läufe oder, wie du sagst, er ist kaum im Spiel. Aber das ist ja auch schwierig immer. Frankfurt ist ja so eine komplette Umschaltmannschaft. Und das ist dann halt undankbar, wenn du eben die Situation nicht bekommst. Dann wirst du halt in der 60. als Flügelspieler ausgewechselt, weil, keine Ahnung, zwei Umschaltangriffe waren und du den Ball nicht richtig durchgesteckt hast. Das ist halt schwierig. Du musst jederzeit dann ready sein.
Sehe ich genauso. Und wir haben jetzt einige Spieler gelistet, von denen wir jetzt nicht überzeugt sind. Und natürlich gibt es dann auch noch den ein oder anderen Gerücht. Und der eine Spieler, den ich jetzt erwähne, der ist auch schon so gut wie sicher bei Frankfurt. Oder da erwartet man ihn bei Frankfurt.
Ich bin gespannt.
Die Rede ist von Ritsu Doan, der von Freiburg sehr wahrscheinlich nach Frankfurt wechseln wird. Und ich denke mal, das wird auch ein sehr guter Transfer sein. Denn ich finde ihn bei Freiburg, hat er jetzt auch die letzten Jahre immer sehr stabil gespielt, hat immer seine Scorer gemacht. Und ich glaube, er wird bei Frankfurt eine sehr gute Ersetzung für die schwächelnde 10er-Flügelposition sein da.
Er hat bei Freiburg immer so Halbflügel/10er gespielt, sondern so.
Ja,
war immer rechts. Gegenüber von Grifo, ne?
Ja.
Rechts von Grifo sozusagen. Also eher, schon eher Flügel.
Ja. Und ich glaube, er wird es auch sehr. Ich glaube, das wird wirklich ein super Transfer sein und er wird auch gut bei Frankfurt einschlagen. Also er wird vor allem auch gesetzt sein, sage ich.
Gesetzt, wenn er wirklich dahin geht, wird er sein, denke ich auch. Er hat es bei Freiburg super gemacht letzte Saison. Ich habe nur gesehen, dass er mit vielen Vereinen verbunden wird, auch unter anderem Dortmund, wo wir später noch zukommen. Ich wusste nicht, dass das jetzt schon so ein sicheres
Verbindung ist. Also ich gehe eher davon aus, dass er zu Frankfurt wechselt als zu Dortmund.
Ja.
Also das ist das, was ich gelesen habe. Und er ist auch erst 27 Jahre alt. Also in ein paar Saisons kann er auch da nochmal gut durchlegen.
Also ich würde sagen, ganz klar für mich, ob Doan einschlägt, hängt 100% davon ab, wie man sich anders in der Offensive besetzt. Und du kommst sicherlich gleich
noch in die Position. Jetzt komme ich.
Ich sage, Doan lebt auch vor allem davon, zum Beispiel bei Freiburg, muss man ja sagen, die Stürmerposition war bei Freiburg richtig schwach.
Das ist, ja.
Null dominant.
Ja.
Und Grifo und Doan haben diesen Freiraum bekommen, komplett spielerisch Flanken zu schlagen, irgendwie reinzudribbeln, was auch immer. Wenn jetzt Frankfurt sich eine Kante als Stürmer holt, so sozusagen Ikitike 2.0 oder irgendwie noch so einen richtigen Neuner, wo alle zuspielen müssen, sage ich, wird es für Doan schwieriger, aber ich weiß nicht, du hast jetzt die Stürmergerüchte vielleicht.
Ja, wir kommen jetzt direkt zur Stürmerposition bei Frankfurt und da ist es natürlich wirklich sehr prickelnd, weil mit Marmoush hat man natürlich einen der besten Spieler der Bundesliga, wahrscheinlich der beste Spieler in der Hinrunde von der Bundesliga verloren.
100%, ja.
Und jetzt geht auch natürlich auch der nächste Superstar mit Hugo Ekitike. Der hat nämlich sehr viele Gerüchte, dass er in die Premier League wechselt. Und ich gehe auch davon aus, dass Frankfurt ihn nicht halten kann und wechseln wird. Weil er hat auch einen hohen Marktwert und Frankfurt will nochmal sehr viel Geld für ihn reinholen. Nämlich 75 Millionen ist gerade sein Marktwert. Er ist erst 22 Jahre alt. Und ich glaube auch, er ist schon bereit für den nächsten Schritt.
Ich finde es krass, sobald Stürmer nach Frankfurt kommen, die brauchen kurz Anlaufzeit. Ich weiß noch, letztes Jahr, Ekitike hat so ein paar Spiele gemacht, war so ein Mittel.
Ja.
Jetzt, sobald er Vertrauen bekommen hat in Frankfurt, ähnlich wie Brown, ähnlich wie Bahoya, ähnlich wie Collins, alle diese jungen Spieler, sobald die dieses Vertrauen bekommen, irgendwas ist da in Frankfurt, kompletter Marktwertanstieg, super Leistungen und die meisten wechseln dann in die Premier League oder sonst wohin.
Also Frankfurt hat allgemeine Historie mit Stürmern vor allem. Die wechseln Haller, wir hatten Jovic, wir hatten noch so viele andere, die ich jetzt...
Kostic auch.
Kostic als Flügelspieler, ja, den hatten wir auch noch. Und wenn Ikitike geht, dann hat man, finde ich, in Frankfurt ein großes, großes Sturmproblem. Die hatten jetzt einen Winter Wahi geholt, der absolut nicht eingeschlagen hat. Und du weißt, ich hatte ihn in Kickbase, ich hatte ihn overpaid 10 Millionen overpaid und ich habe ihn sogar gehalten, ich habe ihn beliebt und er hat einfach gar nichts gemacht, er war wirklich sehr schlecht.
Ich weiß noch, du hast ihn dir geholt für so wie viel?
30 Millionen.
30 Millionen und ich habe mir am gleichen Tag Batshuayi geholt für so 6 Millionen.
Ja.
Und der hat sogar noch etwas besser performt, also auch nicht super, aber immerhin hat er so drei Tore gemacht oder so. Ja, Vahi, es wurde durchgehend gesagt, er wird nächste Saison wichtig und so. Schauen wir mal.
Kröcher hat schon bereits erwähnt, dass sie mit Vahi weiter planen und ihn nicht verkaufen oder verleihen werden. Also er wird auf jeden Fall in Frankfurt bleiben. Man hat aber noch einen anderen, nämlich Matanovic, der ebenfalls 22 Jahre alt ist wie Vahi. Bei dem ist er die Zukunft offen. Also bei ihm ist er die Tür offen, dass er den Verein verlassen kann. Mhm. Und man hat natürlich noch Batshuayi, der 31 Jahre alt ist, aber 4 Bundesliga-Erfahrung hat, aber auch nicht wirklich krass überzeugt hat jetzt in der Rückrunde. Ich denke mal, man wird ihn noch als Backup behalten mäßig. Man wird mit Vahi und man wird mindestens einen neuen Stürmer holen, denn Bahoya kann ja auch Sturm spielen und hat auch letzte Saison am Ende vor allem Sturm gespielt und das auch ganz gut gemacht, würde ich sagen.
Ja.
Also da bin ich gespannt. Man hat aber auch noch zwei Leihrückkehrer, nämlich Jessic Nangkamp, kennt man natürlich.
Hertha und Kräuter Fürth und Mainz unter anderem.
Und kommt jetzt von Hannover.
Ah ja, stimmt.
Und da bin ich auch gespannt. Er ist 24 Jahre alt schon und ich gehe auch nicht davon aus, dass er dieses Niveau hat bei Frankfurt, im Sturm zu bleiben. Und Nacho Ferry ist auch noch einer, der aus der, ich glaube, türkischen Liga kommt. Und er ist ja 20 Jahre alt, aber ich glaube, er wird auch keine Rolle spielen. Also Frankfurt muss auf jeden Fall in der Sturmposition was tun. Und da will ich auch schon den ersten ansprechen.
Hau die Gerüchte raus, ich will wissen, wer kann zu Frankfurt kommen?
Also Frankfurt ist vor allem an einen interessiert und das ist Johnny Burkhardt von Mainz.
Ja.
Und da bin ich auch sehr gespannt, weil ich denke mal, Mainz kann Burkhardt nicht halten. Burkhardt ist mit einer der besten deutschen Stürmer und ich sehe ihn ehrlich gesagt bei Frankfurt im Sturm. Und ich denke, wenn Frankfurt sich Doan und Burkhardt holt, dann werden sie auf jeden Fall sehr offensiv wieder angreifen für die nächste Saison.
Finde ich eine super Kombi eigentlich. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ob Doan bei Frankfurt meiner Meinung nach gut einschlägt, hängt davon ab, was für ein Stürmer die sich holen. Ich finde, Burkhardt ist genau so einer, den du super mit ihm kombinieren kannst.
Auf jeden Fall.
Es ist nicht so ein großer Neuner, auf den du nur Flanken spielen musst, sondern die können sich schön hin und her spielen. Burkhardt ist auch einer, der ab und zu mal so ein bisschen künstlerisch da vorne rumturnt. Ich finde, die beiden könnten das vielleicht ganz gut machen. Und dann noch so einen schnellen Flitzer wie Bahoya oder Collins oder ein Brown oder ein Knauf auf dem Flügel. Boah, das könnte schon heftig werden.
Ja, auf jeden Fall. Und er ist aktuell auch Frankfurts Nummer 1 Ziel im Sturm, deshalb gibt es da auch nicht wirklich viele andere Alternativen.
Ja.
Und ich denke mal auch, dass Frankfurt ihn holen wird. Aber ich bin mal gespannt.
Ja, das wäre aber eine super, super Leistung, wenn man sich Doan und Burkhardt holt. Das ist ordentlich. Für die Champions League, ich glaube, da hat Burkhardt auch drauf Bock. Also mit Mainz haben sie ja jetzt.
Aber wer hätte nicht drauf Bock, Champions League zu spielen?
Das ja, aber es wäre für Burkhardt das erste Mal Champions League oder überhaupt international außer national, glaube ich.
Ich glaube auch.
Und ja, eine neue Herausforderung für ihn und für Doan auch. Also ja, super.
Also Frankfurt muss auf jeden Fall was in der Offensive tun und dann haben sie eigentlich wieder gute Chancen, in nächster Saison anzugreifen, vor allem auch in der Champions League. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Verein, nämlich
BVB, Borussia Dortmund. Wo ich sehr froh bin, darüber zu sprechen. Ich bin Hertha-Fan, aber in der Bundesliga, muss ich sagen, geht meine Sympathie tatsächlich an den BVB. Es liegt, muss ich zugeben, daran, dass ich mir vor allem in Kickbase, worüber wir auch in Zukunft viel sprechen werden, falls man es nicht kennt, eine Bundesliga-Manager-App, die ist nämlich beide seit 3 Jahren zocken, dort habe ich mir alle 3 Jahre, die ich jetzt gespielt habe, immer Julian Brandt geholt. Bis auf letzte Saison war ich auch sehr zufrieden zum Saisonende, hat er sich nochmal gefangen, aber das hat so ein bisschen meine Sympathie für den BVB geschürt. Und ich finde, hier hat sich einiges getan. Man hat sich zum Saisonende nochmal gut gefangen, hat sich die Champions League sogar gesichert auf Tabellenplatz 4, was man unter anderem nicht gedacht hätte. Ich meine, man war, glaube ich, an Spieltag 26 auf Tabellenplatz 11. Dann kam Kovac und hat es nochmal so ein bisschen gedreht. Feste Zugänge kann ich ja direkt schon mal ansprechen. Oder wollen wir es wieder so machen, wir gehen von Torwart bis Stürmer durch?
Mach so, wie du es willst.
Ja komm, wir fangen im Tor an. Kobel ist sicher gesetzt. Es gab ein paar Gerüchte, ob er geht. Ich glaube, er wird bleiben und hat schwankende Leistungen. Weißt du, du kennst auch diese Szenen, wo er, Schlotterbeck, Can immer so ein bisschen Chaos machen.
Ja.
Das muss aufhören, dann hast du aber einen Top-Keeper, meiner Meinung nach.
Ich finde ihn vor allem vor 2 Saisons sehr gut. Ich fand ihn aber letzte Saison ein bisschen schwächend, aber ich sage trotzdem, trotz seiner Schwächen ist er einer der besten Keeper in der Bundesliga. Und Dortmund sollte einiges tun, um ihn zu halten.
Du Du hast ja noch Meier als Backup. Tatsächlich ist Lotka, der dritte Keeper, ist jetzt weg. Also er hat noch keinen neuen Verein, hat aber gesagt, er will auf keinen Fall mehr in Dortmund bleiben. Also ohne einen neuen Verein zu haben, Vertrag einfach nicht verlängert.
Er kam ja von Hertha, ne?
Er kam von Hertha. deswegen, ich habe auch eigentlich das Gefühl, dass er ein super Keeper für die Bundesliga sein könnte. Aber er sagt, ey, als dritter Keeper habe ich keinen Bock mehr. Und jetzt hat er gesagt, es gibt Angebote in Deutschland oder auch, glaube ich, in Polen. Er ist ja Pole. Ja, mal gucken. Der ist jetzt weg. Mal gucken, wenn man sich da jetzt noch als dritten Keeper holt, aber Kobel
und. Also, was ich gehört habe, die haben im Winter letzte Saison Diandra Mai geholt von Ajax, hat er da damals gespielt. Mhm. Aber den haben sie direkt wieder weiter verliehen, nach Kopenhagen war das. Und er meinte, er hatte eine sehr kontroverse Aussage getätigt, dass er nämlich nur nach Dortmund wieder zurückkehrt, wenn er da auch spielt, da er nämlich sich selber als besten Keeper in seiner Altersklasse bezeichnet.
Das habe ich irgendwo gelesen. Ja. Ja, stimmt. Wie alt ist er jetzt?
Er ist 23.
Er sagt, er ist der beste Keeper der Welt mit 23.
Nein, in seiner Altersklasse.
Er ist der beste 23-jährige Keeper der Welt
sozusagen. So hat er es gesagt mäßig. Ja. Ich muss ehrlich sagen, also ich kenne mich jetzt nicht mit den allen Alter der Keeper aus. Also mir fällt jetzt unbedingt jetzt auch kein besseren ein, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht so stark. Ich sehe ihn vor allem nicht stärker als Kobel, der auch nur 27 Jahre alt ist.
Vielleicht aber ganz cool, wenn du den dann nach Dortmund holst als zweiten Keeper und der sozusagen Keeper, und wenn der so Selbstvertrauen mitbringt, vielleicht mit Kobel im Duell sich so ein bisschen pushen kann, um sich gegenseitig so aufs Top-Level zu bringen. Und Meier hast du als dritten Keeper, der ist immer zuverlässig da.
Sehe ich genauso.
Ja, vielleicht eine ganz coole Sache.
Ja.
Weiter geht's in der Abwehr. Anton vom VfB geholt, war gefühlt jedes dritte Spiel verletzt. Irgendwie immer Hüfte, ich weiß nicht, oder Unterrücken, also wie so ein alter Mann, obwohl der eigentlich meiner Meinung nach noch fit sein müsste für die Bundesliga. Sollte in der, also ich gehe davon aus, dass man so eine Dreier-Fünferkette spielt.
Ja.
Und da sollte er eigentlich gesetzt sein und Schlotterbeck kommt dann hoffentlich aus seiner Verletzung zurück.
Ja. Also ich fand es letzte Saison teilweise sehr dünn in der IV, da sie vor allem eigentlich nur so 3 bis 4 Innenverteidiger hatten mit Schlotterbeck, Anton Süle und Emre Can.
Mhm.
Vor allem, wenn man halt Dreifachbelastung hat und Süle ab und zu verletzt war. Schlotterbeck war jetzt vor allem am Ende verletzt, Anton war oft verletzt. Also ich sag, eigentlich müssten sie sich vielleicht noch einen Jungen oder einen Spieler holen, der vielleicht nicht so viel Anspruch hat, der einfach ein bisschen rotiert, der rein rotiert, falls wieder so viele Verletzungen vorkommen.
Okay, ich würde jetzt so weitermachen. Ich würde dir einmal kurz die Personalsituation sagen und dann stelle ich dir eine allgemeine Frage und dann guckst du mal, okay? Also du hast jetzt im Tor voraussichtlich fürs kommende Jahr Kobel, Schlotterbeck, in der Abwehr dann Schlotterbeck, Anton und theoretisch noch ein Süle oder ein Can.
Ja.
Dann hast du auf den beiden Schienenpositionen wahrscheinlich einen Riasson und Svensson, über die wir beide gleich noch sprechen.
Ja.
Im Mittelfeld hast du Job, Neuzugang, Job Bellingham, hast du dir frisch geholt. Du hast theoretisch noch einen Groß, du hast einen Metscher, du hast einen Sabitzer, du hast einen Brand, die Position ist reich besetzt. Die könnten auch auf die Zehnerposition vorrücken.
Du hast sogar noch einen Özcan.
Özcan hast du auch noch. Und dann hast du in der Offensive Spieler wie Guirassy, Bayer, Adeyemi, Gittens, so diese ganzen Youngs.
Ja.
Und jetzt habe ich eine ganz konkrete Frage, weil es war wirklich letztes Jahr teilweise sehr schwierig bei Dortmund. Ist deiner Meinung nach ein kompletter Umbruch nötig? Sagst du Spieler wie Can, Brandt, vielleicht auch ein Adeyemi, Gittens, müssen alle weg und Dortmund braucht einen wirklichen Neustart mit einer neuen Formation? Oder soll man da so gucken, dass man irgendwie sich zusammengeflickt bekommt und man glaubt weiter daran?
Also ich sage, Dortmund muss auf jeden Fall einige Spieler loswerden, die jetzt vor allem letzte Saison nicht viel, also gute Leistung gezeigt haben. Unter anderem ein Gittens, von dem man auch, der eine gute Phase hatte, wirklich eine sehr gute Phase, aber wirklich im Endeffekt zu inkonstant ist. Und mit ihm kann man natürlich sehr viel Geld holen und auch viele andere Spieler. Sabitzer, für eine Saison war es absolut nicht.
Nee.
Und die sollten sich auf jeden Fall, die haben jetzt auch einige, also einen Transfer vor allem gut gemacht und sie sollten auf jeden Fall nochmal nachlegen.
Ja. Also ich kann dir ja mal kurz nochmal sagen, welche Zugänge jetzt kamen.
Ja.
Und zwar einmal, der Wolfsglück ist ja, einmal Joe Bellingham von Sunderland für 30,5 Millionen. Meiner Meinung nach ein cooler Transfer. Er spielt, wurde mir gesagt, von unserem guten Kollegen Ahmed. Das ist ein kleiner Shoutout. Ich habe ihn kurz angeschrieben. Ist ein sehr großer Dortmund-Fan. Ich habe ihn mal gefragt, was er von dem Transfer hält. Joe Bellingham spiele sowohl so ähnlich wie sein Bruder, aber ist vor allem einer, der sich in Dortmund seiner Meinung nach definitiv sofort festspielen kann. Also der spielt super, spielt konstant, wird nicht viele Scorer bringen, wahrscheinlich, aber er ist eben einer, den du im Mittelfeld ohne Sorgen aufstellen kannst. Das ist ein Neuzugang, kannst du erstmal sagen, was sagst du für 30,5 Millionen?
Ich sag, ist auch ein super Transfer, vielleicht waren da ein paar Millionen einfach wegen seines Namens noch hinzu, aber ich sag, man kann es auch mit ihm nochmal probieren. Bellingham in Dortmund hat ja auch geklappt. Kennen wir ja.
Kennen wir die Geschichte?
Und ich denke auch, dass er sich direkt in der ersten Saison gut festspielen wird in die Startelf von Dortmund.
Finde ich ganz interessant. Dann zweite Verpflichtung von Man City für 25 Mio. Weißt du, wer das ist?
Jan Couto, ne?
Ja, Jan Couto.
Den mussten sie sich dann holen, ja.
Und ich sag ganz ehrlich, die hatten gar keinen Bock, den zu verpflichten. Niemals wollten die Jan Couto wirklich verpflichten. Die hatten diese Klausel, glaube ich, so je nachdem, wie viele Spiele er spielt, müssen sie ihn verpflichten oder wie viele Minuten. Der hat ja gar nicht abgeliefert.
Ich fand auch, also er war vorher bei Girona und deshalb haben sie sich ihn nach Dortmund geliehen. Und in Girona war er wirklich sehr gut, aber in Dortmund kam er gar nicht an.
Nee.
Also da kam er wirklich gar nicht an.
Sehr unglücklich meistens gespielt. Hatte ein, zwei gute Aktionen, aber naja. Den haben sie jetzt auch noch darum. Fliegen wird wahrscheinlich Backup von Riasson.
Von Riasson, sehe ich auch so.
Dann haben wir eben gerade kurz angesprochen, Daniel Svensson. Den haben sie sich auch für 6,5 Millionen nur fest verpflichtet.
Finde ich, ist ein super Transfer, vor allem für den Preis. Hat eigentlich das super gemacht oder stabil gemacht bei Dortmund.
Ja.
Und da bin ich gespannt, wer spielen wird, Svensson oder Benzebaini, was denkst du? Benzebaini hat auch ab und zu Innenverteidiger gespielt.
Sagst du? Stimmt. Ich sag, Svensson wird spielen. Ich fand, Benzebaini war auch zu
inkonstant.
Ja, die Leistung. Ja. Ich finde, du brauchst bei Dortmund wirklich jetzt mal einen festen Kern. Es wurde viel zu viel ausprobiert, es wurde viel zu viel rotiert. Was ich bei Dortmund nächstes Jahr nicht mehr sehen will, ist, dass ein Can insgesamt 5 irgendwie Positionen in einer Saison einnimmt.
Er hat gefühlt überall gespielt.
Überall. Oder möglicherweise auch ein Riasson, der hat teilweise plötzlich so einen Halb-Innenverteidiger gespielt, als diese Not. Ich fand das irgendwie alles viel zu viel Chaos. Und ich finde es geiler, wenn du jetzt sagst, Svensson und Riasson sind unsere beiden Schienenspieler und du hast einen Benzebaini als Backup, du hast einen Couto als Backup. Das gibt für mich diese Kadersicherheit.
Sehe ich auch so.
Kam übrigens jetzt von Nordseeland für 6,5 Millionen. Und dann gibt es noch zwei Leihrückkehrer, und zwar Moukoko und Haller. Sollte man meiner Meinung nach beide nicht fest einplanen, wurde auch gesagt, wird jetzt nicht so eine Riesendorfmund zu.
Sehe ich auch so. Also man ist eigentlich, wenn wir direkt über die Stürmerpositionen reden wollen, also da ist man eigentlich auch ganz gut besetzt. Girassy, eigentlich die Konstante bei Dortmund gewesen, hat eigentlich immer seine Leistung gebracht, vor allem in der Champions League, der war ja mit der beste Torjäger, wenn ich mich rechne.
Oder drittbester.
Ja, irgendwie, also ganz weit oben.
Ja.
Also, und Dortmund ist nicht mal so extrem. Also, sie sind ganz weit gekommen, also Viertelfinale oder Achtelfinale, ich weiß nicht.
Viertelfinale raus gegen Barca.
Sogar sehr gut gewesen. Und er hat es auch super gemacht. Und dahinter hat man natürlich, oder daneben hat man auch, je nachdem wie man spielt, hat man noch einen Bayer, der ab und zu auch seine schwächelnde Phasen hatte.
Ich finde, bei Bayer ist es so, sorry, dass ich jetzt reingehört, aber ich direkt bei Bayer. Bei ihm merkt man voll, er ist ein Neuner. Ich finde, er wurde ja meistens auf dieser Flügelposition eingesetzt, da kann er nicht glänzen. Wenn er mal gespielt hat, wo Girassy verletzt war und dann hattest du einen Gittens und einen Adeyemi auf dem Feld oder einen Dürrenwill oder so und er war der Neuner, hat er super gespielt.
Also ich meine,
mit seiner Größe, mit seiner Schnelligkeit, das ist seine Position.
Ich bin auch ein Bayer-Fan. Ich habe ihn damals in seiner Breakout-Season bei Hoffenheim geholt und für
in
500
Kickbase,
in Kickbase für 500k. Und dann hat er sich so krass gesteigert, er hat so gut gespielt. Deshalb bin ich ein persönlicher Maximilian Bayer-Fan und ich sehe ihn auch weiterhin bei Dortmund. Und das passt da auch.
Abgänge, wie gesagt, Lotka und Chukwuemeka. Und über den würde ich auch noch mal ganz gerne kurz sprechen. Er hat ja schon Brand so ein bisschen Konkurrenz gemacht für ein, zwei Spielchen. Hat ja diese 6er/10er-Position inne, also kann das übernehmen.
Ja.
Muss ganz ehrlich sagen, wenn er auf dem Feld stand, fand ich ihn nicht schlecht. Also
ich fand ihn auch nicht schlecht, also wenn er auf dem Feld stand.
Ja.
Ich fand ihn halt, also meiner Meinung nach war er halt wieder auch viel zu oft verletzt.
Ja, klar.
Und der Preis, den Dortmund hätte zahlen müssen, der war, finde ich, dann dafür auch viel zu hoch.
Sein Marktwert liegt bei
30?
Irgendwie sowas. Scheiße, ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Aber ich glaube, der Preis, den sie hätten zahlen müssen, war irgendwas zwischen 35 bis 45. Also das war, also finde ich, viel zu viel.
Ja.
Und dann, man hatte jetzt auch mit Job Bellingham da einen guten Ersatz geholt quasi.
Ich auch so.
Also das passt ja da.
Okay, Isan, willst du einmal für mich diesen ganzen Dortmunder Mittelfeldbrei kurz mal durchranken? Weil das sind ja wirklich viele Spieler, die gefühlt
Spieler, 6er,
8er und 10er übernehmen. Du hast dort zum einen Marcel Sabitzer, Neuzugang Job Bellingham, Felix Metscher, dann hast du noch einen Julian Brandt rumrennen, mal sehen, ob er bleibt. Und ein Pascal Groß. Hinzu kommt, du hast noch einen Sally Özcan im Kader, der wird aber zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in die Türkei wechseln, also kann musst du gar nicht mehr mit reinnehmen. Und Emre Can. Das heißt, du hast jetzt eigentlich ohne Özcan 6 Spieler. Wie würdest du die ranken? Wer sollte auf dem Platz stehen?
Also, ohnehin hätte ich Özcan auf den letzten Platz getan. Also, das ist ja, das ist sowieso egal. Und jetzt, also es ist wirklich schwierig. Wenn wir jetzt nur von der aktuellen, also so wie sie jetzt gerade sind, gehen, dann ist, war, finde ich, Sabitzer wirklich schon der Schwächste von denen. Obwohl ich sagen muss, in der Saison davor war er, finde ich, sehr krank, also sehr gut. Aber jetzt sehe ich ihn aktuell auf dem letzten Platz, das kann ich schon mal sagen. Auf dem vorletzten Platz ist es wirklich sehr schwierig, weil ich muss auch sagen, ich habe von Jobe Bellingham wirklich gefühlt gar nichts gesehen oder sehr wenig gesehen. Deshalb kann ich zu ihm eigentlich nicht viel sagen. Deshalb ist es auch schwierig, ihn einzuranken. Deshalb würde ich ihn erstmal auf dem fünften Platz tun.
Okay.
Dann haben wir noch Nmecha und Chan. Nmecha hat sich gut reingesteigert, hat sich gut gefestigt da. Und Nmecha fand ich immer so stabil, hat einige schwächere Spiele gehabt, aber hat auch einige starke Spiele gehabt. Das ist sehr, sehr schwierig, die anzubringen. Ich würde Nmecha tatsächlich auf dem vierten tun. Dann würde ich Emre Can auf dem dritten, Pascal Groß auf dem zweiten.
Brandt auf die Eins?
Und natürlich, also man muss es so sehen, Brandt hat am Ende im Endeffekt, glaube ich, wie viele Scorer, weißt du das aus dem Kopf? Also
er hatte auf jeden Fall 10 oder 11 Assists und war damit der fünftbeste Assistgeber der Liga.
Dann
und ich glaube, warte mal, ich kann mal eben nochmal nebenbei nachschauen, während du nochmal kurz...
Also ich finde, Julian Brandt hat es eigentlich gut, also er hat natürlich viele schwächere Phasen, aber im Endeffekt hat er nämlich die Scorer, die er als Zehner haben sollte. Aber das Problem ist, warum viele mit Emre Can Abschied nehmen wollen, ist nämlich, dass er nochmal gutes Geld bringt, bevor er jetzt in den Alter kommt, wo es dann ein bisschen schwieriger wird. Weil er ist nämlich 29 Jahre alt und er wird auch nicht mehr jünger. Und man, also er hat einen Marktwert von 25 Millionen und man kann mit ihm nochmal irgendwie an die 30 Millionen kratzen und dann nochmal ein bisschen was rausholen.
Also wettbewerbsübergreifend hatte Julian Brandt letzte Saison 6 Tore und 15 Vorlagen. Also insgesamt 21 Scorer.
In 40 Spielen wahrscheinlich so, oder?
Irgendwie sowas. Ich habe jetzt hier ein bisschen doof rausgesucht. Ja.
Finde ich, ist in Ordnung. Vielleicht für die Nummer 10 auf der 10er-Position bei Dortmund noch an der Grenze, kann man sagen. Groß fand ich, hatte sehr gut gestartet, war dann lange Zeit im Mittelfeld so lala und am Ende hat er sich wieder ein bisschen gefangen oder hat sich sehr gut gefangen. Also da bin ich auch gespannt. Also wenn ich sie aufstellen würde, würde ich nämlich so aufstellen. Emre Can auf der 6, daneben Jobe Bellingham und vorne Julian Brandt. So würde ich aufstellen.
Wäre ich sehr zufrieden mit. Liga Insider sieht es so, Jobe startet, ein Matcher startet und Neuzugang auf der 10. Das heißt, die gehen davon aus, dass Brandt geht.
Kann man auch machen.
Kann ich direkt mal kurz zu sagen, die Gerüchte rund um Brandt sind ja riesig. Wurde immer gesagt von Kehl oder so, eigentlich vertrauen wir dem Guten, aber vielleicht brauchen wir wirklich einen Neustart.
Ja, vielleicht frischen Wind mäßig. Ich muss auch sagen, mein Ranking gerade eben. Es war alles sehr eng von Julian Brandt bis Nmecha. Also die ersten vier wirklich sehr eng. Also hätte auch wirklich anders sein können. Aber so war jetzt gerade mein erster Gefühl, mein erster Gedanke über die Position.
Würde aber auf jeden Fall mitgehen. Ich würde auch am ersten Jobe, Can und Brandt aufstellen. Brandt ist in Verbindung mit einigen Vereinen, unter anderem Bremen wurde genannt. Da gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, ey, das wäre doch super, der ist gerade nicht so gut in Form, dann kriegt er die Chance. Ich sage ganz ehrlich, Bremen wird sich das für die 25 Millionen wahrscheinlich nicht leisten können.
Glaube ich auch nicht.
Über Bremen werden wir auch nochmal irgendwann sprechen. Es gibt das Gerücht, dass Romano Schmid in die Premier League geht. Vielleicht kriegst du für den ordentlich Kohle und kannst die dann irgendwie holen. Ich glaube aber, dass dieses Brandt-Bremen-Ding eher unwahrscheinlich ist. Und Brandt postet die ganze Zeit auf Instagram auch Bilder, wie er glücklich beim Training ist und so. Klar, Sané auch, bevor er, sehr traurig auch über, bevor er jetzt ganz abrupt zu Galatasaray gewechselt ist. Aber ich glaube irgendwie, dass Brandt eigentlich doch eher noch bleiben könnte. Ist ja auch mit einer der ältesten Spieler, also der am längsten bei Dortmund ist im Kader.
Ja.
Und eine Identifikationsfigur eigentlich. Letzte Saison war natürlich schwierig, aber ja.
Ich würde also gerne für dich, noch, du bist sowieso Julian Brandt-Fan und du wurdest, muss ich sagen, auch ein bisschen gehatet in der Gruppe dafür, weil er wurde nämlich gehatet und du hast ihn nämlich sehr stark beschützt. Aber ich muss im Endeffekt sagen, er hatte eine stabile Saison. Er hat seine Score gemacht, wie bereits gesagt, aber vielleicht braucht man wirklich diesen neuen frischen Wind. Und wir haben einen Spieler vergessen zu erwähnen auf der 10, nämlich Giovanni Reyna. Aber
oh Gott, da sage ich ganz ehrlich, den habe ich nicht vergessen. Über den braucht man kaum sprechen. Es gab wirklich eine Phase bei uns in der WhatsApp-Gruppe von unserer Kickbase-Liga, also dort sind so 6, 7, 8 Jungs drin, da hat einer geschrieben, Reyna besser als Brandt. Und da war ich wirklich kurz davor, mich zu verlieren. Also klar, ich bin nicht ganz objektiv bei Brandt. Ich bin Brandt-Fan. Aber sobald ich sowas höre, Wahnsinn. Reyna ist seit wie lange bei Dortmund?
Er ist gefühlt auch Ewigkeiten bei Dortmund.
Und hat gefühlt zwei gute Spiele irgendwie. Lass uns nicht darüber sprechen.
Ja.
Ich sehe, wir sind bei fast 40 Minuten. Lass uns schnell durch die Gerüchte noch durchgehen bei Dortmund. Du sagst mir einfach, Top oder Flop, wenn sie kommen würden. Bei
super,
den Zugängen, okay? Anthony Cassie von Mainz.
Okay,
Top oder Flop, du sagst okay.
Du musst dich ein bisschen schauen. Eher Flop, würde ich sagen.
Okay. Enzo Milo von Stuttgart.
auch eher Flop, weil ja letzte Saison fand ich ihn nicht so stark.
Ryan Cherki ist jetzt eh schon durch.
Der wäre super gewesen, ja, aber sehr
schade. Ist jetzt aber schon safe, nicht, dass er zu Dortmund geht. Jadon Sancho, wie immer im Gespräch, für 28
Millionen. Ich sag, für 28 Millionen, wenn man den Preis noch ein bisschen reduzieren könnte, würde ich sagen, top.
Jetzt, hatten wir vorhin drüber gesprochen, aber auch bei Dortmund Gerücht, Doan von Freiburg?
Wäre für Dortmund, sage ich, auch top.
Auf der 10er-Position statt Brandt?
Ja, auf der 10er oder auf dem Flügel, aber ich denke, ihn wird es eher zu Frankfurt ziehen, sage ich sogar.
Und dann noch, das fand ich ganz cool, einfach nur, weil Dortmund dann mal wieder so ein junges Talent fördern würde. Noah Darwish, kennst du ja vielleicht.
Ja, von der Barca. Ist bei Barca, ja.
Nur 2 Millionen Marktwert momentan.
Würde ich sagen, kann man sich vielleicht mal holen und ausprobieren mäßig.
Würde ich ganz gerne auch mal in der Bundesliga ab und zu mal sehen. Okay, interessant. Das heißt, eigentlich fandest du die ganzen Gerüchte jetzt nicht so spannend, außer Darwish.
Na doch, Doan und...
ja, Doan meinst du, der geht wahrscheinlich zu Frankfurt.
Und Jadon Sancho meinte ich auch top.
Also, ja stimmt. sorry, war schon im Kopf bei den nächsten, und zwar bei den Abgängen. Einfach auch nur kurz, sagst du, ey, super Entscheidung, die abzugeben oder vielleicht doch noch was an. Julian Brandt?
Boah, würde ich auch sagen, okay.
War vorhin in deinem Mittelfeld-Ranking auf der
Spitze? Ja, aber noch? Wir meinten ja frischen Wind, also würde ich sagen, könnte man machen, ja.
Okay. Möglicherweise zu Bremen, wie gesagt, aber auch noch international möglich. Dann Wädchen, ist ja ein ganz junges Talent, möglicherweise zu Bochum für 2,5 Millionen.
Würde ich eher verleihen. Ich glaube, dadurch, dass er noch jung ist, könnte man ihm vielleicht noch die Perspektive geben.
Ist, glaube ich, auch eher ein Leihdeal wahrscheinlich.
Okay.
Gittens zu Chelsea oder Arsenal?
Top. Also sollte man auf jeden Fall verkaufen.
50 Millionen.
Für seinen Marktwert, das ist wirklich der englische Text, den er hat, weil er Engländer ist. Also ich sage, sollte man auf jeden Fall verkaufen.
Özcan nach Türkei, Gala oder Beşiktaş
im Gespräch. Weg, ja? Weg,
5
weg,
Millionen
weg.
Kriegst du für den momentan. Würdest du abgeben. Und Adeyemi vielleicht nach Neapel oder Juventus?
Also wenn man wieder für ihn sehr viel Geld holen kann, könnte man ihn abgeben, aber ich persönlich mag Adeyemi, auch wenn er nicht immer konstant ist, aber ich sehe ihn ich sehe ihn gerne bei Dortmund.
Ich finde Adeyemi
hat Fan.
Wirklich...
Nein, aber ich sehe ihn gerne bei Dortmund. Ich sehe ihn gerne bei Dortmund, ja.
Ja, ich muss sagen, ich finde Adeyemi, wenn er gut unterwegs ist, was er vor allem leider oft gegen Teams ist, die nicht so gut sind, also die Bundesligaspiele, seine besten Bundesligaspiele letztes Jahr waren, glaube ich, gegen Kiel und St. Pauli. Ja. Das ist halt geil, wenn er da super abliefert und Tore schießt, aber du brauchst ihn halt möglicherweise in der Champions League, du brauchst ihn gegen Bayern. Wenn du wirklich oben wieder reinkämpfen willst, brauchst du ihn gegen Teams wie Frankfurt, Leverkusen. Boah.
Aber ich finde, in der Champions League performt er gut. Deshalb sage ich...
Stimmt, ne? Zum Beispiel AC Mailand, da erinnere ich mich, geile Spiele.
Ja. Also ich sehe ihn, ich finde, man kann ihn auf jeden Fall halten erstmal. Man kriegt ja mit Gittens nochmal ordentlich Kohle und die kann man auf jeden Fall reinvestieren.
Lass uns weitermachen mit dem nächsten Team und das ist
wieder von Freiburg. Yes. Und da bin ich auch gespannt, weil Freiburg hat für mich auch eine überraschend gute Saison oder für mich, die waren sogar fast auf dem Champions-League-Platz vor Dortmund. Das ist sehr überraschend.
So ein bisschen den Bag gefumbled, muss man sagen.
Ja, muss man sagen. Aber ich glaube, man ist in Freiburg natürlich sehr stolz, dass man überhaupt jetzt Europa League spielt, international spielt. Und da bin ich auch sehr gespannt, was sie machen werden, weil die müssen vielleicht noch den einen oder anderen Transfer tätigen, weil sie nicht alle Spieler halten können. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Torwartposition an. Da hat man, finde ich, mit dem besten jungen deutschen Keeper, nämlich Noah Atubulu, der auch eine super Saison hinter sich hatte und auch weiterhin gesetzt bei Freiburg sein wird. Also ich denke mal, da werden sie auch nichts tun.
Ich finde Adebolo auch super. Ich finde es lustig, immer wenn ich an ihn denke, er kaut immer so Kaugummi, weißt du? Er guckt immer so richtig gelangweilt und kaut Kaugummi. So. Ich finde, er wirkt einfach so, als hätte er so einen Ruhepuls von so 20 oder so und steht da, egal was passiert. Gab ja auch so einen Clip, wo er irgendwie den Ball verliert. Und dann sprintet er so hinterher, weißt du, mit einem anderen Schimmer, ich hab vergessen. Dann kriegt er den gerade noch so rausgefischt, weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß die Situation noch, ja.
Und da meinten alle so, yo, schnellster Keeper in der Bundesliga und so. Ich sag, das hat den gar nicht gelohnt. Der hat da den Ball rausgefischt, hat dann immer noch weitergemacht, hat drüber nachgedacht, was er zum Abendessen isst, den juckt gar nichts.
Ja, und er war auch ein, zweimal verletzt und da für ihn hat auch Florian Müller gespielt, war auch solide als Backup, kann man auch lassen. Und Yannick Kut als Nummer 3 passt auch, würde ich sagen. Also Torwartposition passt.
Ja, weiter geht's mit der Abwehr.
Und wir machen direkt mit der IV weiter und da hat man sich für mich überraschend einen neuen Spieler geholt, nämlich Antoine Jung von Bremen.
Was wirklich? Das habe ich auch gar nicht mitbekommen.
Die haben ihn nämlich, glaube ich, sogar ablösefrei geholt.
Ist der nicht irgendwie 40
oder? Ja, er ist 33 Jahre alt.
Okay, also nicht 40, ja gut.
Und man hat halt einen anderen Routinier verloren, nämlich Manuel Gulde, der auch sehr alt war, aber mit ihm hat man den Vertrag nicht verlängert. Ich glaube, er war 34. Jetzt hat man sich Antoine Jung geholt. Wahrscheinlich ist es einfach ein Spieler, der der als Rotationsspieler wirklich als wirklich richtig weiter Backup in Freiburg geplant ist.
Du hast ja gesetzt.
Du hast Linak gesetzt und Ginter gesetzt. Und ich sehe da auch eigentlich keinen anderen Spieler. Du hast mit Max Rosenfeld einen 22-jährigen jungen Spieler, der eigentlich auch gute erste Spiele in der Bundesliga gemacht hat und kann man auf jeden Fall als Backup behalten. Und jetzt hast du ihn noch einen Anthony Jung dahinter. Also vielleicht könnte man sich noch dadurch, dass man Europa League spielt, einen anderen holt, weil wenn sich Ginter oder Linhardt verletzt, könnte es vielleicht ein bisschen eng qualitativ werden, sehe ich.
Wen hast du auf Rechtsverteidiger? Weil ich finde, Rosenfelder könnte auch RV starten.
Also du hast auch einen Sidia, der eigentlich die Saison davor sehr gut war, am Anfang nicht wirklich reingekommen ist, aber auch IV spielen könnte. Also ihn hast du. Aber bei ihm gab es auch öfter schon Gerüchte, dass er den Verein verlassen sollte. Jetzt dadurch, dass man Europa League spielt, bin ich gespannt, ob er bleiben wird oder nicht. Ich rechne eher nicht mit einem Verbleib, da sein Vertrag nämlich nächstes Jahr auch läuft und Freiburg wahrscheinlich nochmal ein bisschen Geld mit ihm machen will. Und du hast einen Lukas Kübler, der mich am Anfang der Saison sehr überrascht hat und auch gut gespielt hatte.
Zum ersten Spieltag einen Doppelpack
gemacht. Ja,
wirklich randomster Moment der Bundesliga.
Allgemein auch einige Tore. Aber er ist halt schon 32 Jahre alt. Vielleicht plant man nicht mehr wirklich mit ihm und vor allem in der Europa League bin ich gespannt. Aber an sich sage ich, wenn vor allem Sedia wechselt, sollte man sich nochmal einen Rechtsverteidiger holen.
Ja, also ich sage, wer ist links?
Links können wir auch mal kurz ansprechen. Da haben wir Günther natürlich, den Kapitän, der auch solide war immer und auch Ewigkeiten bei Freiburg ist. Und Jordi Makengo als Backup, finde ich, ist auch in Ordnung. Kann man auch so lassen. Cool. Ich finde, Linksverteidigerposition passt so, wenn beide so...
Ja, wen würdest du starten lassen, Günther?
Günther würde ich auf jeden Fall starten lassen, ja.
Würde ich auch machen. Also ich würde sagen, Freiburg wird eine Viererkette spielen.
Denke ich auch.
Und dann hast du Ginter Lienhardt und hast du links einen Günther. Und rechts würde ich sogar Rosenfelder aufstellen. Der hat ein bisschen RV gespielt letzte Saison. Ich finde ihn richtig cool. Er ist besser als IV. Aber ich finde besser, wenn du jetzt einen Cedia-Wett gibst, als... Wer ist nochmal die Alternative da rechts?
Das Kübler.
Kübler, genau. Würde ich eher einen Rosenfelder aufstellen, fand ich. Weil mit Günther hast du links schon eher einen älteren Spieler, der Sicherheit gibt. Kübler super als Reinrotierer.
Oder würdest du sie ja verkaufen und sie an einen Ersatz holen stattdessen?
Gibt es Gerüchte in der Abwehr?
Auf der Erbposition habe ich jetzt noch kein richtiges Gerücht von Freiburg, wer da kommen könnte, aber...
Nee, dann würde ich eher Rosenfelder aufstellen tatsächlich.
Okay.
Würde ich ganz gerne mal sehen.
Okay, dann gehen wir mal weiter zum Mittelfeld. Da haben wir nämlich Höfler, Osterhage, Eggestein und... Für mich sehr überraschend, gut gespielt, Mazambi, der hat einige Scorer gehabt, vor allem, er ist 19 Jahre alt und hat auch jetzt schon einen Marktwert von 8 Millionen, also konnte sich da richtig gut steigern. Würdest du mir mal ranken, und sie haben noch Robert Wagner von Kiel, der wiederkommt, 21 Jahre alt.
Wer ist Robert Wagner?
Der war bei Kiel geliehen, hat einen Marktwert von 3 Millionen, da bin ich auch gespannt, ich denke mal, dass er entweder verkauft wird oder wirklich... keine Rolle spielen wird.
Dann würde ich den mal aus dem Ranking kurz rausnehmen, weil ich weiß gar nicht, was ich zu dem sagen kann.
Willst du mir mal sagen, wen du aufstellen würdest zwischen Höfler, Osterhage, Eggestein und Mazambi? Du musst überlegen, sagst du qualitativ, reicht das überhaupt für die Europa League?
Also ich sage, Osterhage fand ich bei Bochum immer cool. Und ich finde, der gehört für mich am ehesten... Ja, ist schwierig. Okay, warte, Eggestein, Osterhage, dann hast du Mazambi. Ist Mazambi nicht eher ein Zehner?
Mazambi hat auch offensiver gespielt, aber er kann auch Achter spielen, ja.
Okay. Und dann hast du, also du gehst davon aus, dass zwei zentrale Mittelfeldspieler spielen?
Ja,
okay. Ich glaube, ich würde mit Eggestein und Osterhage gehen.
Weil
ich finde, Höfler war letzte Saison nicht so gut.
Höfler ist auch schon 35 Jahre alt.
Ja, der hat davor immer die Saison alles durchgespielt, immer solide gemacht. Aber ich finde, Eggestein hat sich meiner Meinung nach bewiesen als einer, der da im Mittelfeld ja, ganz gut unterwegs ist. Was ich aber sogar eher machen würde, also ich würde einen Osterhage, wenn du jetzt die vier hast, würde ich aufstellen mit Eggestein zusammen. Ich würde vielleicht eher gucken, ob so ein Röhl oder so oder ein Mazambi, wenn die jetzt vielleicht nicht auf der 10er-Position spielen, dann dort ab und zu mal rein können. Weil ich finde die beide als junge Talente wirklich ganz cool. Also entweder Eggestein und Osterhage oder Eggestein und Röhl oder Mazambi. Also einer von den drei.
Ja, finde ich, ist sehr plausibel. Kann man auf jeden Fall machen. Von mir aus...
Was ist denn auf der... Du gehst davon aus, zwei zentrale Mittelspieler, ein Zehner und dann drei vorne?
Ja, weil Freiburg hat jetzt letzte Saison 4-2-3-1 gespielt. So klassische Formel. Also so haben die halt gespielt. Und sie hatten halt eben zwei auf dieser 6er-8er-Position mäßig. Und ich denke mal, sie werden auch weiterhin zwei Spieler da setzen. Mazambi hat auch oft Zehner gespielt, das stimmt schon, ja. Weil vor allem, wir können ja auch mal direkt zum heißesten Spot bei Frankfurt kommen. Nämlich, das ist nämlich die Stürmerposition / Zehner-Position. Weil da gab es auch sehr viel, da wurde sehr viel rumrotiert. Höhler, der eigentlich Stürmer ist, hat auch oft auf der 10 gespielt mäßig. Und da, weil auf der 10 nämlich so viel zu tun ist, also 10 und Sturm, er hat einen Höhler, einen Gregoritsch, einen Adamu und einen Philipp. Und ich bin ehrlich, ich fand alle 4 nicht super.
Also ich finde, ich fand Gregoritsch immer eigentlich cool. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man ihm zu wenig die Chance gegeben hat, sich zu beweisen. Weil in Freiburg ist echt diese Stürmerkultur gefühlt immer so, du kriegst ein Spiel, wenn du das scorest, darfst du im nächsten wieder starten. Wenn nicht, ist der nächste dran. So habe ich immer das Gefühl. Ein Adamu hat mich null überzeugt.
Ja,
ein Höhler hat immer seine Momente, fand ich aber jetzt auch, ist für mich keiner, der jetzt in der Europa League alles zerschießen würde. Also ich würde am ehesten, es wird nicht passieren, weil ich glaube, da gibt es auch Gerüchte für den Abgang, ich würde am ehesten Gregoritsch aufstellen. Auch bei der österreichischen Nazio fand ich den immer gut. Ich verstehe nicht, warum der so wenig Spielzeit dort bekommt.
Dein Vertrag läuft nächste Saison aus, also ich gehe davon aus, dass er vielleicht den Verein verlassen wird, um nochmal ein bisschen Geld zu bekommen. Also, wie würdest du die 4 ranken, wenn du noch maximal Philipp hast, der natürlich keine Rolle gespielt hat? Also, du kannst dich auch außen vor lassen.
Sag nochmal die 4 Spieler.
Philipp, Adamu, Höhler, Gregoritsch.
Philipp hat gar keine...
Er hat 1-2 Spiele gehabt.
Philipp auf die 4,
ja.
Adamu auf die 3, Höhler auf die 2, Gregoritsch auf die 1 für mich. Tatsächlich.
Okay. Also so denkst du allgemein. Also letzte
Saison war... Das ist meine Meinung. Und jetzt, wie ich denke, wie sie aufstellen werden,
ja.
Höhler wahrscheinlich als Start.
Höhler, weil denke ich auch, dass sie ihn halt mehr... Also was sie auf jeden Fall tun müssen, sie müssen sich unbedingt einen neuen zentralen Stürmer holen. Und ich denke, dass man mit Höhler und Adamo auch nicht viel erreichen wird, wenn die halt so spielen wie letzte Saison. Ich fand, Höhler hatte auch, wie du bereits gesagt hast, einige gute Phasen gehabt. Aber für mich reicht das auf jeden Fall nicht für die Europa League. Wir können direkt weitergehen zwischen... Zehnern und Flügelpositionen. Da haben sie nämlich schon einige neue Transfers gemacht. Ich kann die mal vorlesen. Sie haben Yito Suzuki geholt aus Japan, 23 Jahre alt, für 10 Millionen, wenn ich mich nicht irre, war da der Preis. Da bin ich sehr gespannt. Ich kann zu ihm nicht viel sagen. Er ist sehr jung. Vielleicht hat man für ihn direkt den Doan-Ersatz geholt, der auch Japaner ist und sehr wahrscheinlich, den Verein verlassen wird.
Nein, ich glaube, er wird auf der 10er-Position wahrscheinlich gehandelt und dann ist es ganz geil, dass du so, oder sag du es mir, ist es geil oder ist es zu viel, wenn du 3 junge 10er-Talente hast mit Mansambi, Suzuki oder Röhl?
Mit 23 hast du schon ein bisschen Erfahrung, aber es ist natürlich ein sehr riskanter Transfer, wenn man von ihm halt in der japanischen Liga jetzt in die Bundesliga wechselt, aber da bin ich sehr gespannt. Die haben auch noch... Kofi Kehre, der seit Jahren immer bei Freiburg ist und verletzt ist. Also ich denke mal, er wird auch den Verein verlassen. Da haben sie sich natürlich noch im Winter Jan-Niklas Beste geholt von Benfica.
Hast du auch.
Habe ich mir auch geholt bei Kickbase und ist leider auch gar nicht eingeschlagen. Also allgemein meine Kickbase-Saison, darüber sprechen wir bestimmt auch nochmal.
Ja.
War auch nicht so super. Also Niklas Beste, ich glaube, der wird auch wahrscheinlich bleiben. Also da gab es keine Gerüchte jetzt von Abgang. Und man hat einen Grifo. Was glaubst du? Wird er bleiben? Wird er gehen?
Ich sag, Grifo wird bleiben. Ich sag, Grifo wird auch starten.
Freiburger Junge, er muss auch starten. Er und Doan sind die tragenden Säulen in Freiburg gewesen 100%. In der Offensive.
Und ich verstehe wirklich nicht, das passiert 3-4 Mal die Saison unter Streich und jetzt auch unter, wie heißt jetzt der Coach von...
ich weiß, wie er aussieht.
Das ist krass, das müssen wir wissen. Warte, ich gucke. Das ist ja peinlich.
Ich habe ein Bild von ihm im Kopf gerade.
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der war doch früher selber Spieler bei
Freiburg. Ja.
Warte, wir machen kurz einen Cut, dann sagen wir den Namen so, als hätten wir ihn immer gewusst. Okay, also alle mitspielen. Okay. Gleich geht's weiter. Genau, also es war immer unter Streich und auch unter Julian Schuster.
Freiburgs Trainer wussten wir natürlich. Wie er heißt.
Wussten
wir nicht, ne?
Dass es so 3-4 Mal die Saison passiert ist, dass einfach Grifo auf der Bank saß, aus dem Nichts. Und ich denke mir jedes Mal so, warum? Sobald er reinkam, hat er doch immer geliefert. Der schießt die Freistöße, der gibt dir die Flanken. Der ist der Einzige, der teilweise wirklich offensive Kreativität mitbringt. Weil, lass uns ehrlich sein, oder zumindest ist meine Meinung, Freiburgs Fußball ist größtenteils so unglaublich langweilig. Also Freiburg zuzuschauen, ist wirklich teilweise ganz grausam. Und ich finde es super für die, dass sie in Europa jetzt Europa spielen. Aber da muss wirklich was kommen. Und deswegen will ich so ein Suzuki auf dem Platz sehen, ich will einen Röhl auf dem Platz sehen, ich will einen Mansambi auf dem Platz sehen. Und dann auch noch so ein Grifo oder ein Dingchi oder irgendeiner, der da vorne ganz gut was reinbringt. Das könnte wirklich mal interessant werden im Vergleich zu den letzten Jahren, wo es teilweise echt so ein 1-0-2-0 Verein war, die dann zwar nicht viel getroffen haben, vor allem die Stürmer nicht, aber irgendwie die Punkte geholt haben.
Sehe ich genauso, also Grifo sollte gesetzt sein. Okay, ich erwähne jetzt nochmal kurz die neuen Neuzugänge, weil sie haben noch einige andere Neuzugänge in der Offensive geholt, nämlich Noah Weißer kommt von der Leihe von Pauli wieder.
War bei Pauli cool, fand ich.
Behalten oder abgeben? Bei Freiburg?
Behalten. Ich fand den cool bei Pauli. Nein. Ich würde ihn sogar nochmal nach Pauli geben, aber okay. Das wird wahrscheinlich finanziell schwierig für Pauli.
Dann hat man, weißt du vielleicht, Derby Scherhand von der Hertha geholt.
Ja, ich bin traurig. Ich sage, er wird bei Freiburg nicht einschlagen.
Sage ich auch nicht. Also jetzt, dadurch, dass sie auch noch einige neue Transfers geholt haben, hat er zu viele Spieler vor sich, dass er da irgendwie eine Rolle spielen kann.
Scherhand war bei Hertha, hatte ein gutes Jahr, aber irgendwie, es wird schwierig für ihn, das jetzt auf Freiburg zu übertragen mit der Konkurrenz. Ja.
Sehe ich genauso. Und von dem Spieler habe ich auch noch nicht vorher gehört. Sie haben Irie geholt von der französischen Liga Troyes, also aus Frankreich. Troyes heißt der Verein. 19 Jahre alt, sehr jung, hat einen Marktwert von 8 Millionen. Für die rechte Seite als Doan-Ersatz wahrscheinlich. Für die rechte Schiene.
Ich sag dir ehrlich, keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube eher, dass er das Dingchi das vielleicht machen wird rechts.
Sagst du, könnte auch sein. Dingchi, fand ich, hat letzte Saison schon einige Spiele gemacht, aber hat mich auch nicht ganz überzeugt.
Ja, war schwieriger Switch von ihm wieder von Heidenheim zu Freiburg. Ja.
Okay, dadurch würde ich sagen, Freiburg hat offensiv jetzt einiges getan. Da fehlt natürlich noch der Stürmer eigentlich an sich, damit sie sich weiterhin durchsetzen können und vorne mitspielen können in der Bundesliga.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit den nächsten Vereinen, denn wir sind schon nämlich bei 55 Minuten.
Genau. Übrigens, ganz wichtig, das ist für uns mit das Wichtigste. Bitte, falls irgendwer da draußen zuhört, der gerne einen Kommentar schreiben will, einmal kurz schreiben, ist es cool, wenn die Folgen knapp eine Stunde gehen, vielleicht sogar manchmal ein bisschen länger, oder lieber reduzieren, lieber eine halbe Stunde oder so. Ich persönlich habe es lieber, wenn die Folgen länger gehen, wenn ich Podcasts höre, aber gerne Meinungsbild.
Gerne auf Insta oder...
Irgendwo, Instagram, irgendwo. Auch bei, ich glaube bei Spotify kann man auch kommentieren, oder geht das, ich
weiß nicht. Gucken überall rein.
Irgendwo, wo man kommentieren kann, einfach gerne schreiben. Wir gehen jetzt noch zum vierten Verein der Folge. Und zwar möchten wir noch über Mainz sprechen, die es jetzt geschafft haben, sich für die Conference League zu qualifizieren. Man hat da an die Champions League geglaubt, man hat da an Europa geglaubt, jetzt hat man die Conference League sich immerhin geholt. Ja, und ich würde ganz ehrlich sagen...
Für mich ist es überhaupt überraschend. Ich weiß noch, am Anfang der Saison habe ich Mainz jetzt nicht so gut gesehen. Und für mich war es sehr überraschend, dass sie überhaupt so hoch mitgespielt haben. Mhm. Aber das lag vor allem, finde ich, auch an Amiri, der wirklich Weltklasse war.
Du hattest echt einige Breakout-Spieler mit dabei, letztes Jahr auch schon, aber auch vor allem jetzt. Amiri, der auch als heißer Abgangskandidat für Mainz leider gehandelt wird. Aber du hattest auch andere Spieler, die wirklich über sich hinausgewachsen
sind. Robin Zentner war für mich auch super im Tor.
Zentner war großartig.
Burkhardt
war großartig. Ja. Paul Nebel, Nili, auch gute Spiele. Und Daniela Costa war für mich auch überraschend wichtig dann. Wir können ja mal ganz kurz, wir machen es so ähnlich wie bei Dortmund vorhin, damit wir das jetzt einmal ganz knackig gestalten. Ich sag dir eben mal die Aufstellung und die Gerüchte dazu und du sagst mir, ob du es gut findest oder nicht. Also du hast ein Tor, Zentner, muss man nicht viel ändern, oder?
Ja.
Also Zentner finde ich super. Dann hast du da du wirst wahrscheinlich wieder eine Dreier-Fünfer-Kette spielen. Du Da Costa und Chor. Und wahrscheinlich aber dann Bell nicht mehr und wahrscheinlich auch ein Hantje Olsen nicht mehr. Der wird wahrscheinlich wechseln. Nach Beşiktaş wird er gehandelt.
Okay, also ich fand auch die beiden, also Da Costa und Chor, waren die besten in der IV bei Mainz.
Was so ein bisschen überlegt wird, man könnte möglicherweise einen Chor ins Zentrum stellen, dann hast du Dani Da Costa da und man baggert daran, einen Jonjo Kenny von der Hertha zu holen für 2,5 Millionen.
Oh, okay. Ja.
Was sagst du dazu? Kannst du da überhaupt was zu sagen?
Also Jonjo Kenny... Ich habe einige Hertha-Spieler gesehen, ich fand ihn in Ordnung, aber ich sag nicht, dass das für Bundesliga Mainz, die auch jetzt Conference League spielen, reichen wird.
Also ich sag dir ganz ehrlich, als großer Hertha-Fan, deswegen vielleicht habe ich jetzt auch die Brille auf, ich glaube, dass Jonjo Kenny da super reinpassen könnte. Er ist für mich einer der besten Verteidiger der zweiten Bundesliga gewesen letztes Jahr.
Sagst du, er wird Stammspieler sein oder als Backup?
Wahrscheinlich eher Backup. Man wird vielleicht doch auf eine Viererkette rotieren, wenn man nicht noch einen dritten guten IV bekommt und dann hat er Vene vor der Nase. Oder auf der rechten Seite zum einen Cassie, wenn er bleibt, oder auch noch ein Veratsching, der ab und zu mal gespielt hat. Wird schwierig. Ansonsten in der Abwehr aber keine Gerüchte. Wir machen weiter im Mittelfeld. Dort hast du zum einen auf dem zentralen Mittelfeld hast du momentan noch Amiri, aber er wird, denke ich mal, wahrscheinlich wechseln.
Hast du schon eine Ahnung, wohin vielleicht?
In der Bundesliga? Es gibt einige Gerüchte, vielleicht sogar zu Dortmund. Das ist natürlich wieder das Ding. Wir haben jetzt vorhin schon 6 Dortmunder Mittelfeldspieler.
Das ist das
jetzt
Problem.
Doch einer.
Eigentlich bräuchte Dortmund nicht wirklich einen weiteren, außer die tauschen wirklich alles aus da im Mittelfeld. Aber
würdest du lieber, okay, wir können ja mal ganz kurz schnell durchgehen. Hättest du lieber einen Amiri im Kader oder einen Matcher jetzt als Dortmund?
Amiri.
Würdest du lieber Amiri als
alle anderen? Ich sehe Amiri besser als alle anderen bei Dortmund,
sag ich so. Okay, das heißt, dein Traum-Dreier-Duo jetzt nochmal beim
das ist geil.
Ich würde sagen.
ich meine,
das ist crazy. Also ich würde sagen, Emre Can. Dann ist halt die Frage, ich würde eher Jude Bellingham auf der 8 und Amiri offensiver spielen lassen.
Mhm. Das heißt, du hast Amiri auf der 10 eigentlich.
Ja, aber ich muss sagen, ich weiß halt, ich kenne halt Jude Bellingham nicht. Also ich weiß nicht, ob er.
Achso, du sagst Bellingham auf der 8 und dann Amiri und irgendwie.
Offensiver, ja, weil ich Amiri sehr stark sehe, spielerisch.
Okay, ansonsten noch schnell zurück zu Mainz. Eigentlich Amiri, der wird wahrscheinlich gehen. Du hast noch einen Kai Schusano da rumrennen.
Fand ich super letzte Saison. Also hat so viel geleistet bei Mainz. Sehe ich auch festgesetzt.
Ja, glaube ich auch, ist festgesetzt. Wird so ein bisschen die Amiri-Rolle vielleicht übernehmen und dort der Dirigent im Mittelfeld sein. Außen hast du einen Mvene. Was hältst du von dem so ganz generell?
Ist für mich in Ordnung. Teilweise unsichtbar für mich. Mhm. Vielleicht wurde er so ein bisschen getragen von der guten Mannschaftsleistung von Mainz, aber finde ich, kann man erstmal noch lassen.
Mhm. Und rechts hast du eigentlich Cassie, wird aber wahrscheinlich wechseln. Also sehr wahrscheinlich entweder zu Dortmund, hatten wir ja vorhin schon gesagt, oder nach Frankreich. Ist ja auch Franzose, Marktwert 12 Millionen. Hast du als Mainz eigentlich gut gebrauchen, ne?
Ja, also das Geld kann man gut gebrauchen. Sehe ich ein wenig, finde ich ein bisschen stärker als ein Mvene, auch wenn die jetzt auf der anderen Seite spielen. Mhm. Aber da bräuchte man natürlich auch dann wieder ersatzmäßig.
Ja, du hast Veratsching im Kader, von dem man sich viel erhofft. Der hat jetzt schon verschiedene Positionen bei Mainz übernommen, auch beim Einwechseln, aber der ist eigentlich als Rechtsverteidiger oder so Schienenspieler rechts vorgesehen.
Könnte man probieren, ja.
Gut. Weiter geht's in der Offensive, was ja auch hier spannend wird. Du hast einen Nebel und einen Lee, sehe ich beide sicher gesetzt, oder? Also das sind so diese
Halb-Position.
Nebel, hattest du ja auch letztes Jahr in Kickbase.
Fand ich, war super. Hatte einige Spiele, wo er auch unsichtbar war, aber hat auch insgesamt eine gute Saison bei Mainz gehabt und er ist auch erst 22 Jahre alt und macht das eigentlich auch gut.
Er macht super. Ich muss trotzdem sagen, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, seine Leistung war gar nicht so super geil und dann hat er plötzlich Scorer geliefert.
Ja.
Also irgendwie hat er trotzdem irgendwie es immer geschafft, die Scorer zu liefern. Keine Ahnung. Ja, und die heißeste Position bei Mainz, weil wahrscheinlich Burkhardt sich verabschieden wird, ist die Schirmerposition. Du hast im Kader noch einen Viper, und du hast dir jetzt ganz frisch geholt, der einzige feste Transfer, den man bis jetzt als Mainz getätigt hat, Hollerbach von Union, und zwar für 10 Millionen, hat man sich den geholt.
Weiß ich nicht, ich bin ehrlich gesagt kein Hollerbach-Fan, weil ich finde ihn auch sehr inkonstant. Für mich, er trifft manchmal dann einfach random in irgendwelchen Spielen und ist dann irgendwie die nächsten 5 Spiele unsichtbar mäßig, aber dann trifft er wieder und dann ist er wieder unsichtbar. Ich sehe ihn nicht als Burkhardt-Ersatz, muss ich sagen. Also da sehe ich qualitativ schon einen großen Unterschied.
Das heißt, sagst du Nelson Viper oder einen Neuzugang?
Ich sage eher nochmal einen Spieler holen, aber Nelson Viper behalten und Hollerbach behalten. Da hat man 3 Stürmer, die auf den Positionen konkurrieren.
Dann lass nochmal knackig durch die Gerüchte durchgehen. Du sagst mir einfach wieder super oder furchtbar. Angesprochen schon, John Joe Kenny von der Hertha für 2,5 Millionen. Ganz knapp, top oder flop? Du musst dich begründen.
Flop.
Shuto Machino von Kiel, 5 Millionen.
Schwierig. Ich sage aber auch eher Flop.
Dann Leihrückkehrer vom HSV, Richter. Soll man ihn jetzt behalten im Kader oder Flop? Okay.
Ja.
Und dann jetzt zu den Abgängen, dem Amiri-Abgang.
Also natürlich Flop für Mainz.
Flop für Mainz. Ja. Kriegst aber wahrscheinlich dick Kohle, 20 Millionen Marktwert momentan. Dann Burkhardt, haben wir schon auch gesprochen.
Ja.
Gut. Dann Hantje Olsen zu Beşiktaş.
Kann man machen. Top, Flop.
Cassie zu Dortmund oder nach Frankreich?
Schade für Mainz auch, sage ich. Also auch eher Flop für Mainz, aus Mainzer Perspektive Flop. Ja.
Kraus kommt zurück aus Bochum, wo er wirklich gut gespielt hat, meiner Meinung nach. Jetzt ist die Überlegung, hält man ihn oder geht er nach Köln?
Kann man halten.
Mhm. Vor allem, wenn Amiri weg ist, hast du da gut neben Kaisho vielleicht einen Spot. Dann Nelson Viper, gibt es starke Gerüchte, dass er vielleicht nach Italien wechselt, zu Como.
Auch versuchen, eher zu behalten, sage ich.
Und dann, wen wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, der auch eigentlich als wichtig angesehen war, aber dann gar nicht mehr so viel Spielzeit bekommen hat, und zwar Moritz Jens. Man ist sich relativ sicher, dass es keine Zukunft für ihn in Mainz gibt. Er wird entweder nach Wolfsburg zurückgehen oder nach Bologna oder irgendeinen anderen internationalen Verein.
Finde ich sehr schade für Mainz, weil ich fand ihn auch sehr gut bei Mainz. Also da hat man natürlich qualitativ nochmal einen guten Spieler, guten Innenverteidiger verloren.
Ja, das heißt, Mainz wird es schwierig haben, deiner Meinung nach, in der Conference League, oder wird da schon eine Überraschungsmannschaft?
Ich sag, also in der Conference League laufen auch Teams rum, von denen man auch nie gehört hat. Also ich sag, da könnten sie...
Unter anderem für alle anderen außerhalb der Bundesliga Mainz, wa? Also ich mein, niemand aus England wird Mainz kennen.
Ja, das auch, aber es sind auch noch Vereine aus, keine Ahnung, Rumänien oder Bulgarien, von denen man wirklich noch gar nichts gehört hat. Also ich sag, Mainz kann auf jeden Fall die Gruppenphase schaffen. Ich weiß, also noch ist natürlich nicht klar, gegen wen sie spielen, aber... Sie werden auf jeden Fall nicht so weit kommen, wie man denkt. Vor allem, wenn man jetzt Schlüsselspieler wie Amiri oder Burkhardt verliert.
Also ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe für kommende Saison Mainz Downfall.
Sehe ich auch.
Ich sag, ohne Amiri und Burkhardt wirst du in der Bundesliga wieder Tabellenplatz
8 zweite, bis 12 ja, landen. Zweite Tabellenhälfte, würde ich sogar sagen.
Oh, okay. Und, ja gut, ist ja 8 bis 12. Und ich sage, der Conference League, das ist so ein bisschen dieses Phänomen von Heidenheim letztes Jahr. Das ist zu viel, sage ich, für Mainz. Sie werden jetzt nicht im Abstiegskampf landen in der Bundesliga. Aber ich sage, das zu balancen, wird schwierig. Und du wirst in der Conference League, glaube ich, auch nicht super weit kommen. Also es wird sehr schwierig.
Bin ich auch sehr gespannt. Mir hat es übrigens sehr viel Spaß gemacht mit diesem Top und Flop, wo du mir einfach den Fragenhagel gegeben hast.
Können wir gerne öfter so machen. Ja. Das ist vielleicht auch ganz knackig. Dann müssen wir nicht zu tief in die einzelnen Leute reingehen, sondern wenn wir das schon oft genug bei anderen Vereinen machen, einfach so mal.
Ja.
Das raushauen. Ja gut, Isam, das waren die 4 Teams, die wir besprochen haben. Für nächste Folge können wir uns ja vielleicht nochmal das ein oder andere Thema überlegen. Klar, wir haben jetzt die Kaderplanung durchgesprochen von 6 Teams, weiß aber gar nicht, wie spannend das ist, jetzt noch über die ganze Tabelle zu sprechen.
Ja, vielleicht halten wir uns da, wie vorhin jetzt, ein bisschen kürzer bei den anderen Teams, so mäßig. Können da einfach nur kurz anschneiden, so mäßig, und sagen, ja.
Genau. Ansonsten, irgendwann fangen wir an mit der Vorbereitung für die Kickbass-Saison. Müssen wir auch mal schauen, wann wir das machen. Sehr gerne alle möglichen Themenwünsche und Feedback einfach irgendwo reinschreiben, wo ihr uns erreicht. Instagram, TikTok, über den Podcast selbst, Website, was auch immer.
Wir schauen eigentlich täglich rein, also wir werden auf jeden Fall euer Feedback berücksichtigen.
Genau. Und ansonsten würde ich sagen, hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Isa.
Mir auch.
Vielen Dank für die Aufnahme. Wir haben jetzt 1:05, bisschen länger sogar als letztes Mal, aber wir haben auch 4 Teams statt 2 besprochen. Und
ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder nächste Woche
bei einer neuen Folge Ohrjubel am Mittwoch. Schön lernen, damit du dann die Bundesliga-Folge richtig beantwortest. Bitte. Ja, 0 von 3 wäre langsam echt peinlich für den
Podcast. Nächste Woche wird es richtig sein.
Okay, danke, Isa. Bis bald.